Hallo. So, wir sind in Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. So, und jetzt wird's halt praktisch im Gotteswort. So, und Gottes Wort ist Praxis. So, und es passiert, wenn ich mein Leben so jetzt betrachtet habe, so mein Leben mit Jesus, dann passiert es doch öfters, so dass ich diese praktische Seite einfach verpasse, so außer Acht lasse. So, und dass dann die Folgen davon noch sind, dass ich ja irgendwie so ein leeres Leben habe, so mit Gott. So, und weißt du, Gott hat sein Wort gegeben, um uns zu lernen und um uns die Wahrheit zu geben, auch in solchen Zeiten wie heute hier, wo du alles Mögliche hörst und es überhaupt kein richtig und kein falsch gibt. So, es ist einfach, dass wir seine Gedanken halt sehen. So, und jeder, der zu Jesus gekommen ist, der hat auch die Gabe bekommen, durch den Geist Gottes Wort zu verstehen. So, dass der Geist die Schrift hier offenbart und Gottes Weisung uns gibt. So, und Jesus hatte gesagt, so, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr. Nee, er hat gesagt, wenn ihr dies wisst, dann ist es schön. Also, wenn ihr die Lehre wisst, ne, was gut und falsch ist. So, aber glückselig seid ihr, so, wenn ihr es tut. Und da ist heute der Schluss eigentlich drin für Kapitel 12. So, obwohl wir nur ein Stückchen angucken. Eigentlich nur 8 Verse. So, und glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So, und da steckt eine Menge drin. Glückselig ist man nicht, wenn man es nur hört oder weiß. Das ist ungefähr so, wie Maria die Mutter von Jesus war, fleischlich gesehen. So, aber er hat gesagt, klar, so ist es ein Segen, dass eine Frau Jesus als Kind hat, aber glückselig sind die, die mir folgen. So, und glückselig sind die, die Täter sind im Wort. So, nicht das da sind meine Brüder und meine Schwester, sondern ihr, die ihr mir nachfolgt, seid meine Familie, meine wahre Verwandtschaft. So, es sind gesegnet sind die, die tun. So, und dieses Tun, das wollen wir uns heute ein bisschen näher angucken, so, weil ich glaube, dass halt oft passiert, dass man einfach zu wenig Einblick hat, so ein oder eine falsche Perspektive von diesem Tätersein des Wortes und nicht nur Hörer. So, und ich meine, jeder kennt diese Bücher so von großen Männern, die groß gebraucht wurden von Gott und viel erreicht haben, die ganze Städte erobert haben, so wie der Jonah zum Beispiel. So, und der eine ganze Stadt einfach nur, weil er gerufen hat, mit halbem Herzen so, hey, tut Buße. So, eine ganze Stadt hat sich bekehrt. So, und wir kennen ganz viele aus der Neuzeit, ganz viele Prediger, die rufen, tut Buße, und da bekehren sich Tausende. So, wir haben es in der Gründung der ersten Gemeinde, so in der Apostelgeschichte, wo Typen, Tellerwäscher wie Philippus in eine Stadt gehen, in ein Dorf und sagen, hey, tu Buße, nimm Jesus als dein Messias an. Und was machen die Leute? Die tun Buße und nehmen Jesus an. Und da ist eine riesen Gemeinde auf einmal da. So, und das sind, und wir alle lesen das und wir alle wünschen uns das natürlich in unserem Herzen, so viele zu erreichen, so groß benutzt zu sein für Gottes Dienst. So, und sein Wort so zu predigen, dass es nicht die Worte sind, die ins Herz gehen, sondern Gottes Geist, der einfach arbeitet in den Menschen. So will jeder von uns gebraucht werden, aber Das heißt, das ist nicht gleichzustellen mit sei Täter. Weil heute schauen wir uns diese Gaben an, die Gott denen solche und die Aufgaben und auch das Wirken, so wie viel jeder an Wirken hat in der Welt. Dass all das von Gott gegeben ist und bestimmt ist für jede Person einzeln. Von daher heißt Täter sein was ganz anderes und Spezielles. Gucken wir mal in Vers 1 rein. Paulus hat jetzt geklärt bei den Römern, dass alle verloren sind, dass alle errettet sind, die Jesus annehmen, dass die Juden immer noch Gottes Volk sind und Gott einen wunderbaren Plan mit ihnen hat, und dass wir eingefroppt sind in diesem Baum des Lebens. Und dass auch wir jetzt teilhaben, aber dass wir uns nicht überheben sollen deswegen, weil wenn Gott die natürlichen Zweige nicht schont, warum sollte es mit den unnatürlichen tun? Deswegen sollen wir unsere Abhängigkeit immer bewusst sein, dass wir abhängig bleiben von Gott und seiner Gnade. Und wie es nun mal mit jedem erretteten Menschen ist, der dann auch zur Gemeinde geht und Gottes Wort hören möchte und wachsen will und Aufgaben haben möchte und ein Teil sein möchte, der muss irgendwie lernen, jetzt mit Gott zu leben, jetzt dieses neue Leben auszukosten. Und der Geist möchte verändern und der Geist möchte lernen und der Geist möchte zeigen, wie er denkt und fühlt und sieht und liebt. Und da ist halt gesunde Lehre echt wichtig. Und Gott sagt hier, hey, wenn du zum Glauben gekommen bist und das neue Leben empfangen hast, dann ist dein Gottesdienst nicht nur ein oder zweimal in der Woche zu bestimmten Zeiten, die du als Mensch festsetzt oder dein Pastor, sondern dann ist dein Gottesdienst dein Leben. Du bist jetzt ein Priester geworden, ein Levit. Du bist ins Haus Gottes berufen worden, egal was für äußerliche Aufgaben du jetzt hast und Dienste, ne? Aber du als mein Kind, als neue Schöpfung, bist jetzt ins Haus Gottes berufen und sollst meinen Dienst verrichten. Und ich gebe jedem seine bestimmte Aufgabe und Funktion. Wir haben in den letzten 11 Kapiteln gesehen, dass für uns jetzt dieses Töten von Tieren als Opfer, damit wir gerecht sind und gerechtfertigt vor Gott, sodass das nicht mehr notwendig ist, bei Jesus dieses Opfer war. Dieses letzte Schlachtopfer, dieses letzte große, einzig vollkommene Opfer, das für alle gegeben wurde und für alle Zeit reicht. Aber dann steht hier, dass wir ein lebendiges und heiliges, ein Gott wohlgefälliges Opfer sein sollen. Dass unser Gottesdienst, unser Leben mit Gott jetzt, unser neues Leben, dass wir genauso teilhaftig sind, ein Schlachtopfer zu sein. Und Gott sagt, das Opfer, das ihr sein sollt, das habt ihr erfüllt, wenn ihr einen vernünftigen Gottesdienst hinlegt. Das ist Opfer genug. Und ganz ehrlich, ein Opfer sein, egal in welcher Lebenslage, bedeutet immer Schmerz und bedeutet immer eine harte Zeit und Kämpfe. Wenn du Opfer in irgendeiner Situation bist, dann bist du der Benachteiligte, dann geht's dir schlecht. Dann wurde dir irgendwas angetan oder du musst dir irgendwas geben. Und ein Leben mit Gott bedeutet genau das. Ein Leben mit Gott, die Entscheidung mit Gott zu gehen und das neue Leben zu empfangen, bedeutet für die Weltzeit hier ein Leben voller Kampf, voller Schmerz, voller Abstinenz, voller Disziplin, voller Selbstverleugnung. So ein Und wenn du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann wird genau das in deinem Leben immer wieder vorkommen. Und aber die Frucht aus all dem wird auch sein, dass wir stark werden, dass wir gesund werden, dass wir gute Frucht bringen. Dass wir Frucht bringen, die andere Menschen satt machen, nicht nur uns. So, dass wir eine beständige, konstante Freude haben können in unserem Herzen. Dass wir eine Hoffnung haben. Und dass wir wissen, dass wir Sieger sind. So, dass wir einen siegreichen Ruhm haben werden, wenn wir die Welt hier verlassen. So, und wir haben was, wo es sich echt lohnt, für zu kämpfen. So viele Kriege wurden getan, so viele Körper verstümmelt durch die Kriege, so viele Leben ausgelöscht, so viele Familien zerstört. So, total sinnlos, wegen nichts. Aber den Krieg, den wir hier führen, so, da steckt Gewinn drin. Und der macht Sinn. Und der ist es wert, gekämpft zu werden. Und das möchte Gott uns heute sagen. Ey, euer Leben, lebt das nicht einfach so wie alle, sondern lebt euer Leben mit Gott. Im Bewusstsein dafür, was vernünftig ist. Lebt ein heiliges Leben. Und ich von mir selbst kann kein heiliges Leben führen. Ich habe es immer wieder probiert und ich probiere es mein Leben lang immer wieder weiter. So. Aber ich weiß genau, dass wenn ich mein Herz beuge und zu Gott gehe und sag, Gott, ich möchte rein leben und ich möchte dir gefallen und ich möchte geheiligt sein in deinem Wort, weil ich weiß, dass es mir gut tut. So, dann bewegt sich was. Nicht nur, dass meine Sünden vergeben sind, und nicht nur, dass ich auf einmal mich wieder frei und wohl fühle, so, und verändert werde und stärker werde, so, sondern das, was sich verändert ist, dass in dem Moment die Gemeinschaft mit Gott, also enger könnte sie nicht sein. So, wenn ich anstrebe, ein Gott wohlgefälliges Leben zu haben, ein heiliges Leben, aber in der Gnade und in seinem Geist, so, und auch bestrebt bin, dass Gott laut bleibt und auch laut in meinem Leben wirkt und verändert, so, dann ist es frisch und dann ist es gut und dann ist es gesund. So, weißt du, es gab so viele Soldaten, die aus Angst oder aus Selbstschutz sich entfernt haben in der Schlacht von ihren Hauptmännern. Manche haben sich in der Büschen versteckt, andere haben versucht zu entfliehen in irgendwelche anderen Dörfer oder Richtungen. So, und andere haben einfach aus zu viel Eifer oder aus zu viel Stolz so versucht, allein die Schlacht zu gewinnen und ihren eigenen Plan gemacht, um diese feindliche Truppe zu besiegen. Aber ohne einen Leiter, ohne den Hauptmann, so, ohne diese Gemeinschaft, um die es heute auch gehen wird, so von der ganzen Gruppe, so ohne diese Disziplin, was in Gottes Sicht heilig bedeutet, so ohne diesen vorgegebenen Plan, an den sich jeder ganz genau hält und versucht, den genauso einzuhalten und so genau wie es geht, so ohne den kann man keine Schlacht gewinnen. Diese Einzelkämpfer, so wie in Filmen, so wie Rambo oder wie Stirb langsam, der Typ da, oder was weiß ich, so diese ganzen coolen Einzelgänger, wo man so anguckt und die auf einmal alles erledigen von ganz alleine, so in der realen Welt, im realen Leben, sind das die Ersten, die sterben. So. Lass dich nicht betrügen. Auch nicht von dieser Zeit. Sondern achte genau auf das, was Gott sagt. Und du wirst ein sicheres Leben haben und ein starkes Leben. So, weißt du, bei Gott zu sein, das ist das hier, was hier steht. Eure Leiber darzustellen als ein lebendiges Opfer. Und lebendig bist du nur in Jesus. Und lebendig bist du nur, wenn es vom Geist berührt ist. Lebendig ist es nur, wenn du an der Quelle sitzt. Als ein heiliges Opfer. Heilig bist du nur dann, wenn du, da du Gottes Plan schon bekommen hast und doch bekommst jeden Tag aufs Neue, so heilig bist du nur dann, wenn du dich dran hältst und gehorsam bist. So, ansonsten kämpfst du alleine und du wirst untergehen. Ein Gott wohlgefälliges Opfer. Wenn dein Herz nicht zu Gott geht und ihn um Rat bittet, wenn du nicht nach dem Wohl Gottes Ausschau hältst, dann wirst du ihm nicht gefallen. Und dann wirst du auch deinem Plan, den du versuchst zu verwirklichen, nicht gelingen. Vielleicht funktioniert das, was du vorhast, okay, aber es wird dir nicht gelingen, dass es Gott gefällt. So, dein Leben soll lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein. Dein Leben soll ein Gottesdienst sein. So, und wenn ich mir angucke, woraus bei, da kommt halt die Verwirrung her, dass man das, was man hier sonntags und mittwochs hat, so Gottesdienst nennt und das als gleiches Wort nimmt. So, und das hat viele Christen dazu gebracht, diesen Sinn überhaupt zu verstehen, so, und dass unser Leben ein Gottesdienst ist. Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, so unsere normalen Gottesdienste jetzt, die wir zweimal in der Woche haben, wenn wir uns hier treffen zum Gottesdienst, dann ist es unser Bestreben, zusammenzukommen vor Gott. Eine Gemeinde zu sein, eine Gemeinschaft. So, als Herde Gott zu preisen. Uns auszustrecken nach den geistlichen Dingen, die wir in der Welt kriegen können von Gott. So, dann ist unser Blick auf Gottes Wort gerichtet, dass wir Zeit darin verbringen wollen, dass wir sowas bekommen wollen, empfangen wollen von Gott. Dann sind wir offen für Gottes Geist, weil wir treffen uns hier zum Gottesdienst und sagen, Heiliger Geist, wir wollen, dass du redest und uns leitest, wir wollen, dass du uns veränderst und dass du diese Mauern brichst zwischen uns. So. Und wir gehen aus mit Freude und sind gestärkt in Gott und sind bewusst wieder, dass Gott mit uns ist und dass wir eine Aufgabe haben. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist es nur eine andere Sache, worauf wir viel legen, und zwar, dass wir den anderen dienen können, so dass jeder seine Aufgaben einbringen kann, die er von Gott bekommen hat. So, dass wir der Gesamtheit dienen. So, dass wir einander lieben. Unser Bestreben ist es dann zu gucken, dass wir einander ermahnen, erbauen, trösten. So. Das nennen wir Gottesdienst. Und wenn ich irgendwas anderes vergessen habe, so, dann gehört das da mit rein. So, aber, weißt du, Gott sagt, zu so euer Leben sein. Also, um mal wieder zurückzukommen, ohne Handy, schau dein Leben an und sag mir, ob es ein vernünftiger Gottesdienst ist. Beziehungsweise sag es nicht mir, weil mir bist du nicht schuldig, aber schau dir dein Leben an und lass dir von Gott sagen. So. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und wenn ich mir den Gottesdienst ansehe, viel zu oft in meinem Leben und auch im Leben anderer, also im Leben jetzt, nicht im Gottesdienst, das kann man jetzt alles verwechseln, sondern ich hoffe, dass ihr heute wisst, wenn ich Gottesdienst sage, dann meine ich das geistliche Leben, das wir haben. So, nicht diese zweimal in der Woche treffen, okay? So, dann, wenn ich mir diesen Gottesdienst ansehe, dann sehe ich viel zu oft so, dass ja, dass da halt diese Gleichförmigkeit der Welt irgendwie viel zu stark ist manchmal. Und in der modernen Gemeinde, da ist der Schrei heute auch seit gleichförmig der Welt. Ansonsten können wir die Welt nicht erreichen. Als falsche Theologie, als Grund dafür oder als Anreiz, so dass man das so leben darf, wird halt gesagt, naja, sei ein Grieche ein Grieche und ein Römer ein Römer und bla. Was Gott überhaupt nicht damit meinte. Und Gott sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. So werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und dass ihr prüfen sollt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und mein Sinn, ganz ehrlich, so dass mein Sinn verwandelt wird, mein Denken, dass wie ich Dinge betrachte dann und wie ich Dinge wahrnehme und aufnehme und verstehen, das kommt, du kannst den Sinn nur verändern lassen, wenn du die richtigen Gedanken kriegst, wenn du Input kriegst, der vollkommen ist, vollkommen und wohlgefällig und gut. Und so leid es mir tut, das bekommt man nur durch Gottes Wort. Wenn du die Bibel nicht liest, dann wird dein Sinn nicht verändert. Dann machst du einen Stopp und dann sagst du das Gute und Vollkommene ab in deinem Leben. Wenn du aufhörst, Gott in seinem Wort kennenzulernen, so hörst du auf, Gott kennenzulernen. Nur ist die Bibel nicht Gott. Ich kann die zerreißen, zerbrennen und zerknüllen und in eine Ecke werfen, bespucken und noch Schlimmeres damit machen. Aber ich habe Gott noch nie live gehört. Ich habe seine Stimme noch nie so laut gehört, wie ich jetzt gerade meine höre, wenn ich rede. Ich höre Gottes Stimme und ich weiß, dass er redet zu mir und mir Dinge zeigt und mich lehrt und manchmal auch schlägt und ermahnt. Aber wenn ich keine Zeit in seinem Wort verbringen würde, dann wüsste ich überhaupt nicht, was gut ist und was Gott ist. Dann könnte ich überhaupt nicht abwägen, was eigene Vorstellungen sind. Ich habe gekifft damals, bevor ich zu Jesus kam, und ich kann dir sagen, ich habe viel gedacht. Und alles war für mich lebendig und wirklich und gut und vollkommen. Und die Philosophien, die ich hingelegt habe und die aus meinem Kopf und jetzt weiß ich von Satan kam, die haben andere genauso beeinflusst und verändert, und die haben es verstanden und angenommen und die ganzen Lehren, die ich mir damals ausgedacht habe, weitergespannt. Wir waren so eine kleine Kifferkommune. Und ich weiß, dass das immer noch in mir ist, dass ich immer noch mir ganz viel ausdenken kann, ausmalen kann, was für mich in dem Moment beständig und wichtig und gut und vollkommen ist, was tiefere Einsicht in die Wahrheit Gottes ist. Und doch kommt es nur aus dem tiefsten Dreck, aus dem tiefsten Dunkel. Gott hat sein Wort uns gegeben, damit wir was Reines haben in dieser dunklen Welt, dass wir was Sauberes haben, was in unseren Kopf sauber reinkommt, in unser Herz. Wenn wir aufhören, Zeit da drin zu verbringen, dann nehmen wir nur das auf, was die Welt uns bietet. Und selbst wenn du irgendwelche Predigten hörst, wo ja Gottes Wort auch drin vorkommt und erklärt wird und so, und heilige Bücher liest und was weiß ich denn was, selbst wenn du dir nur sowas antust, hörst du trotzdem nur Menschen reden. Und ihre Einsichten und ihr Verständnis für die Dinge und ihre Einblicke, und du wirst nie weiter denken können, als der Mensch es aufgeschrieben hat. Wenn du keine Zeit in Gottes Wort verbringst, dann nimmst du auch nichts Gutes auf. Und dein Sinn wird nicht verändert. Von daher, wenn du möchtest, dass dein Leben frisch mit Gott wird, dann tut's mir leid, das zu sagen, aber dann musst du dich hinsetzen und Zeit in Gottes Wort auch mit Gott nehmen. Und wenn dir das nicht wichtig ist, dann kann ich dir sagen, wird's weitergehen. Unverändert. Und immer schlimmer werden. Und die Kurve, in die du dann fällst, die ist so tief, dass du nicht mehr rüber gucken kannst. Und der, der schon mal in so einer Grube saß, die man sich selber schaufelt, der weiß, von was ich rede. wenn du rausgucken willst aus der Grube, dann lass sie füllen. Mit was Gesunden und mit was Beständigen, wo du drauf stehen kannst. So, verbring Zeiten in Gottes Wort, so dass die Grube sich so weit auffüllt, dass du aus dieser Grube rausklettern kannst. Und dann geh weiter auf Gottes Weg, auf diesen schmalen Pfad, den Jesus uns gegeben hat, mit dem Jesus geht. So, mit uns geht. Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einen jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gott sagt, Paulus sagt hier, hey, seid nicht hochmütig oder stolz, was nehmt ihr euch so hoch? Und er sagt das hier im Griechischen so zu Leuten, die das so leben. So, also ist das hier eine Ermahnung von Paulus an die Römer. So, wo er sagt, hey, ihr seid super stolz, so kommt mal wieder runter von eurem Ross. So, bleibt mal auf dem Boden der Tatsachen. Ihr habt euch ihr habt halt nicht so hoch zu denken von euch, sondern seid besonnen, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Dieser Glaube, von dem hier beschrieben ist, da geht es nicht um diesen errettenden Glauben, sondern da geht es um den Glauben, die Festigkeit, die Stärke und die Masse so in einem geistlichen Leben eines jeden Einzelnen. Wie gesagt, an vielen Stellen, dass Gott diesen Glauben gibt. Dass Gott derjenige ist, der diesen Glauben mehrt. Und dass Gott auch derjenige ist, der dafür betet, dass dieser Glaube nicht aufhört. Und wenn ich das hier so lese, dann verstehe ich auf einmal die Vielfalt in der Gemeinde und in den Gemeinden, egal welchen Namen sie sich gegeben haben, aber dann verstehe ich die Vielfalt in Gottes ganzen Leib, so an Stärken von Glaubenden oder da sind die geistliche Riesen zu sein scheinen, so, und alles bewältigen mit dem Lächeln und Gott. Dann gibt's die, wo absolut gar nichts passiert, was weniger als ein Mückenstich wäre, aber die sofort zusammenbrechen und wankeln und ihren Glauben fast verlieren. So, und dann gibt's die an allem zweifeln. Die gerade genug Glauben haben, ihren Beruf irgendwie Jesus zu leben, aber auch nicht mehr. Die glauben, dass Gott für alles sorgt und einfach diesen Weg gehen. Die glauben, dass Gott zwar für alles sorgt, aber man noch selber verdienen muss. Und das mit ganzem Herzen leben. Die Fleisch essen, die Fleisch nicht essen. Aus Glauben. Die diese Rituale tun, mit ganzem Herzen. Und die diese Rituale niemals tun würden, mit ganzem Herzen. Und wenn ich das ganze Bild so sehe, dann denke ich mir, ja, es ist super wichtig und super schön, dass Gott so viel Farbenfrohheit selbst in diesem einen Wort Glauben gegeben hat. Weil so ergibt sich ein ganzes Bild aus allen. Und Paulus sagt, hey, was richtet ihr die kein Fleisch essen? Wenn du dein Fleisch isst, dann danke Gott, dann machst du das auch, aber du dankst Gott beim Essen dafür, dankst Gott für das Essen. Und die kein Fleisch essen, die danken Gott genauso fürs Essen und preisen ihn. Und ich sehe mein Herz, oh Mann, und ich richte so oft innerlich, oder hab so oft innerlich Menschen gerichtet, weil ich denke oh Mann, würden die das jetzt einfach so machen oder so glauben, dann hättest du noch viel. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Ich würde das nicht tun. Einfach nur, weil das kann doch nicht von Gott sein oder nicht okay sein, so in dem Maße. Oder dass ich sehe halt weiter und denke und das wird passieren. Weil der Mensch immer dazu immer dazu sich leiten lässt, tiefer gehen zu wollen. So. Aber dann rede ich mit den Leuten und ich erkenne, dass die dafür gebetet haben und dass die mit ganzem Herzen Gott damit preisen und Ehre geben. Und ich bin ruhig und kann nur schweigen. Weil wenn Gott ihnen das Herz gibt und zu ihnen redet und ihnen das so gibt und sie das mit ganzem freien Willen tun, wer bin ich dann, dass ich sagen darf, das sieht mir nicht super heilig aus. So, wer bin ich, dass ich jemanden richte, der wie ein Hund bellt und damit Gott preist oder die Fahne schwingt und Gott damit die Ehre gibt mit voller Freude. Mit so viel Freude sogar, wie ich so gerne hätte bei der Anbetung manchmal. So, weißt du, wer bin ich, dass ich die Orgel am liebsten verbannen würde und durch moderne Instrumente, damit die Herzen die moderne Musik haben, so, und anbeten. Aber wer bin ich denn, der da richtet? Weil wenn ich mit Leuten rede, die diese Liturgie so mögen und dort Gott sich einfach viel mehr offenbaren können und viel mehr öffnen können und viel mehr einnehmen können als in einer anderen freien Gemeinde, wo es mehr offener ist oder freier, so, oder charismatisch, so, wer bin ich, dass ich dann sagen darf, so, das ist nicht okay. So, und ich überhebe mich oft. Keiner hat von sich höher zu denken, als ihm gebührt. Und jeder soll besonnen sein an dem und darauf achten, wie Gott einem jeden das Maß gibt, des Glaubens. Und somit, wenn ich es umgehen möchte zu richten, dann muss ich schon selber in die Gemeinde gehen und einfach nachfragen und horchen, ob die Gott damit preisen und anbeten. Und ob Gott so zu ihnen redet und sich so offenbart. Und dann ist es auf einmal okay für mich, dass die eine Gemeinde mehr gesetzlicher ist und die andere Gemeinde mehr freier, solange Gottes Geist ihnen sagt, dass sie das so tun sollen und sie eine wiedergeborene Gemeinde ist. So. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Punkt, den ich weiß, den mir Gott schon öfters gesagt hat, aber ja, wo ich noch nicht glückselig bin, weil ich dieses Wissen irgendwie noch nicht umsetzen kann. Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht dieselbe Tätigkeit haben, sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und Paulus nimmt hier über sein Bild mit seinem Leib. So, das, im Laufe der Zeit hat sich dieses Bild noch vervollkommnet und es wurde noch Jesus als Haupt draufgesetzt. So, was dann einfach gezeigt hat, so dass ohne ihn dieser Leib nicht leben kann. So, und ich möchte dich erbauen, wenn du jemand bist, so, der da sitzt und der da dient in der Gemeinde und sagt, aber hey, irgendwie würde ich gern groß benutzt werden, so, aber irgendwie sieht es hier gerade mager aus. So, irgendwie passiert nichts. So, irgendwie hätte ich jetzt gerne mehr Verantwortung und so, aber irgendwie klappt es nicht. Keine Ahnung. Mich spricht keiner an, dass ich was machen soll. Gott zeigt es mir nicht. Oder selbst wenn ich rausgehe, es kommt niemand zum Glauben. Ich möchte auch so eine Erweckung haben wie Chucky. Oder wie, der andere Typ ist ja auch egal. So, und Craig Laurie, genau. So, aber irgendwie, wenn ich rausgehe, da passiert nichts. Viele Leute hören und vielleicht bete ich mit denen sogar, aber mehr passiert doch irgendwie nicht. So, ich in der Gemeinde, ich arbeite den ganzen Tag, was soll ich noch tun? Ich bin fertig, wenn ich nach Hause komme. Da will ich Zeit mit meiner Familie haben, wenn ich dafür überhaupt noch Kraft und Liebe aufbringen kann. Und nicht mich heimlich verdrücke, sodass ich irgendwie für mich noch Zeit habe. So, oder mit Gott noch Zeit finde. So, weißt du, Gott hat jedem Glied eine Aufgabe gegeben. Und beim Körper ist es halt so, dass jedes Glied an sich unterschiedlich ist. So, dass jedes einzelne Teil von dem Körper anders aussieht. Jedes einzelne Teil am Körper ohne den Rest nichts machen kann. Aber alle Teile zusammen, obwohl jeder was anderes tut vielleicht und andere Aufgaben hat, aber jedes Teil arbeitet für das Ganze. Und somit funktioniert das eine, das Ganze, der Leib. So. Und genauso, sagt Gott, soll es in eurem Gottesdienst sein, in eurem Leben mit Gott. So, euer Leben soll ausgerichtet sein auf die anderen hin. So, ihr sollt nicht nur euch bewundern und euch angucken und sagen, ich bin eine Nase, ich wünschte, alle wären Nasen. So, warum kannst du nicht riechen, was ich rieche? Weißt du, was dir eigentlich entgeht? So, oder warum bin ich eine Nase? Ich muss immer den Dreck riechen. Mann, die Füße stinken vielleicht. So, ich wäre lieber eine Hand, die kann ich riechen. Und ich sag dir, Gott sagt, seid nicht der Welt gleich für mich. Und egal, was die sagt, so wie ein Leib am besten funktioniert, so glaubt mir. Weil ich habe euch gesagt, wie der Leib funktioniert und was wichtig ist. So, tu du deine Aufgabe und zwar so, wie ich es dir gegeben habe. Tu du deine Aufgabe und versuche heilig da drin zu sein und vollkommene dich da drin in mir. So, tu du deine Aufgabe so gut, wie du nur kannst. Mit all dem, was ich dir gegeben habe. Mehr kannst du eh nicht geben. Du schaffst noch nicht mal das zu geben, was ich dir gegeben habe. Aber versuch es. Und ich werde dir mehr geben. So. Aber dein Blick, hab auf die anderen. Und dein Leben, das baue auf die anderen. Bau dein Leben nicht auf dich und auf das, was du tust, sondern bau dein Leben auf die anderen. So, dass alles zusammen funktioniert und alle auf mich das Haupt gucken. So. Lebe in mir und durch mich und zu mir hin. Und ich bewundere Gottes Vielfalt. Weil irgendwie hat jeder Christ so seine eigene Farbe. Ne? Also es gibt so diese Dienste, die lesen wir gleich. Lehre, Dienen, Glauben, Ermahnung, Einfalt. Nee, nicht Einfalt. Barmherzig sein, fleißig, freudig. Nee, ist wurscht. So, jedenfalls gibt es ja so verschiedene Gaben. Und die sind irgendwie so diese Grundfarben. So halt wie Grundfarben in einem Hobby-Malkasten. So, aber jeder Christ hat einen bestimmten Anteil und ein bestimmtes Maß von jedem bekommen. Und irgendwie entsteht für jeden eine ganz persönliche Farbe. Und das ist wunderschön. So, Gottes Vielfalt unter uns ist wunderschön. So, eine Vielfalt bedeutet, Gedanke war weg. So, Gott hat Vielfalt gegeben und nicht Gleichförmigkeit. Und ich glaube, das müssen wir Christen heute echt neu lernen. So, weil jeder auf das Gleiche guckt und das Gleiche sucht und davon von sich selber halt Maß nimmt. Ob es jetzt eine ganze Gemeinde ist, die von sich Maß nimmt, um andere Gemeinden zu beurteilen, oder jeder einzelne Christ. So, Gott hat Vielfalt gegeben. Und Vielfalt und nicht Gleichförmigkeit ist das Markenzeichen von Gott. Also wir haben mehr wie Gott gleichförmiger, wer Gott mehr gleichförmig sein möchte, der wird auch lernen, die Vielfalt zu schätzen und zu lieben und zu akzeptieren und sich daran zu berauschen, um Gott anzubeten. sondern, weißt du, lass zu, dass Gott sein eigenes Bild malt. Wenn wir die Natur geschaffen hätten als Menschen, mit unserem kleinen, mit unserer Liebe zur Gleichförmigkeit und zwar unserer, so, dann würden Enten wie Hunde aussehen und Hunde wie Katzen. Dann gäbe es vielleicht nur 3 oder 4 Farben und dann wären wir glücklich damit, weil es nämlich unsere Lieblingsfarben sind. So, und dann würden die meisten Tiere fast gleich reden. So, und es gibt keine tausende Arten von verschiedenen Blattformen. Weil wir hätten 1, 2 Lieblingsformen und die wären es dann. Die sind gut durchdacht, die funktionieren, sehen gut aus, riechen gut, Punkt. So, und Gott liebt Vielfalt. Und er hat so viel davon geschaffen, dass wir bei vielen Sachen einfach nur dastehen und denken, warum hat er das so gemacht? Das macht überhaupt keinen Sinn, das sieht nicht gut aus, das stinkt. Und doch liebt Gott Vielfalt und Gott ist das wichtig. So, lass dich nicht betäuben von dir selbst. So, nimm deine Augen auf den ganzen Leib und such Gott zu verherrlichen damit. Und das ist Wahnsinn. So, ich habe es mir als wichtige Aufgabe gesetzt, als ich zu Jesus kam und sofort in die Gemeinde berufen wurde zum Dienen, um der Gemeinde zu dienen, habe ich es mir als Aufgabe gesetzt, jeden gleich behandeln zu wollen und Jesus in jedem Einzelnen genauso stark zu suchen und anzubeten. So, also war oft ich derjenige, der mit Leuten geredet hat, mit denen sonst niemand geredet hat. Und ich kann ja eins sagen, selbst wenn sie nicht gut aussehen, Gott hat sie wunderschön gemacht. Und manche strahlen einfach innerlich viel heller als andere, die äußerlich total schön sind. So. Wenn du dich verschließt für die Vielfalt, dann wirst du nur bis zu einem bestimmten Punkt wachsen können. Und zwar nur so weit, wie du es zulässt, was annehmbar ist. Wenn du aber Gottes Vielfalt, wenn du dich darauf einlässt und dich den anderen hingibst und Jesus versuchst, in denjenigen zu sehen, dann wirst du so viel mehr erfahren, so viel mehr sehen, so viel mehr hören, als dir jemals möglich war, irgendwie drüber nachzudenken oder zu sehen. So, entdecke Jesus in den anderen und du wirst reich. Weil jeder hat seine bestimmten Schätze. So, und wenn du vollkommen sein willst, dann musst du die Gemeinde lieben. Vers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der mitteilt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Und der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Lehren in der Bibel, die werden niemals nur deshalb vermittelt, damit man sie bekannt macht, sondern damit man sie tut. Das habe ich heute gelesen in einem Buch. Das will ich gleich nochmal sagen. Lehren werden in der Bibel niemals nur deshalb vermittelt, damit sie bekannt gemacht werden, sondern damit man sie in der Praxis umgesetzt werden. Na, jetzt müsste es nur noch in ein ordentliches Deutsch einpacken. Also, Gott lehrt uns Dinge nicht nur, damit wir sie verstehen und damit wir sie erzählen, sondern Gott erzählt uns die Dinge, damit wir sie in die Tat umsetzen. Lasst sie uns gebrauchen. Das ist ein guter Ausruf Paulus hier. Lasst sie uns gebrauchen. So, das könnte man auf dem Banner machen und durch die Gemeinde ziehen. Lass uns unsere Gaben, die wir bekommen haben, gebrauchen. So viele schließen die ein und packen sie weg und aus Angst oder Furcht oder aus Zittern, aus Stolz, aus Faulheit, aus Selbstsucht, aus Liebelei zu der Welt und zu allem Möglichen verschließen sie all das, was Gott gegeben hat für alle. Das ist meins. Und ich selber brauche das nicht. Lasst uns die Gaben gebrauchen. Weil die kommen nicht von uns, sondern die kommen von Gott. Und Gott hat die uns gegeben, damit wir sie einpflanzen und 10-100-fach zurückkriegen, um sie wieder einzupflanzen, damit sie wieder Frucht bringen und der Kreislauf einfach weitergeht, damit sich was vermehrt. Und es gibt super viele Aufgaben in der Gemeinde. Hier sind nur ein paar. Das sind super wenig Aufgaben, aber anscheinend die am meisten Klickfang sind für Leute. So. Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Also wenn du die Gabe hast zu weissagen, Prophetie, das heißt, wenn du die Gabe hast, dass du Gottes Wort lehrst und Dinge, die Gott gegeben hat, entweder über Zukünftiges oder über Gegenwärtiges oder Vergangenes, aber wenn du irgendwas, was Gott offenbart in seinem Wort, laut ausredest, dann hast du die Gabe der Weissagung, der Prophetie. Wenn du das Bild, das Gott dir gibt, den anderen gibst, damit sie auch sehen. So, wenn du das tust, wenn du ein Lehrer bist, und selbst wenn es nur deine Kinder zu Hause sind, so dann entsprechend zum Glauben. Und das bedeutet, dann so, wie die Apostel es gelehrt haben, so wie Jesus es gelehrt hat, so wie Gott durch die Propheten und die alten Lehrer und Richter und Könige es gelehrt hat, so dann musst du, deine Basis muss einfach der Glaube sein, der in Gottes Wort steht. Das muss dein Maß sein. Und das bedeutet wiederum, es tut mir leid, dass du viel Zeit in Gottes Wort verbringen musst, um zu wissen, was Gott denkt. Und oft lese ich und merke, dass ich was ganz anderes geglaubt habe, bis ich es lese und Gott mich zurechtweist. Und dann, wenn ich zulasse und Gott reden lasse in seiner Wahrheit und die annehme, so, dann kann ich auch immer viel tiefer sehen in andere Dinge. So, du musst Zeit verbringen in Gottes Wort, wenn du deine Kinder lehrst oder die Gemeinde oder sonst jemanden. Es sei Dienst im Dienen. Wenn Gott dir den Glauben gegeben hat zu dienen, dass dein Glaube mehr darauf fixiert ist, wie wichtig und wie wertvoll es ist, wenn du Menschen dienst, statt zu lernen. So, weißt du, dann bist du auch ein Diener. Aber es gibt so viele Diener, die es aus falschen Motiven tun. Die dienen, um gesehen zu werden. Die dienen, um sich gerecht zu machen. Die dienen, um das, was sie eigentlich tun sollten, nicht zu tun. So. Oder die dienen, um reich zu werden. So. Weißt du, wenn du dienst und den Glauben dafür bekommen hast und das Herz und die Gabe, so, dann diene für den Leib und du wirst reich. Es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß. Das muss ich mir oft sagen. So, das ist, glaube ich, das, was Gott mir am meisten zeigt, bei mir momentan so. Wenn du irgendwo vorstehst, dann mit Fleiß. Im faulen Leiter achtet niemand. Das ist was ich selber gelernt habe. So, was mir kein Mensch sagen musste. So, und wenn du einen faulen Leiter hast, der nur sich selber erntet, so, der seine Zeit nicht in seine Jünger und in die Gemeinde und in die Lehre steckt und in die Verlorenen, sondern in sich, damit er besser und schöner wohnt oder lebt halt, so, dann geht die Achtung einfach flöten. Wenn du vorstehst bei deinen Kindern oder deiner Frau und du bist faul, dann geht auch ihre Achtung für dich flöten. oder das von deinen Kindern. So. Wenn du diese Gabe bekommen hast von Gott, irgendwo vorzustehen, so, und du nimmst an und sagst, ja, ich möchte dieses Volk führen, so, dann tu das nur, wenn du wirklich alles geben willst. Und dann tu das nur, wenn du dich ganz einbringen willst. Ansonsten bist es nicht wert, ein Führer zu sein. So, weil Faulheit mehrt sich. Wenn dein Blick auf Fleiß gerichtet ist, so, dann mehrt sich der Fleiß und die Faulheit bleibt begrenzt. So. Ich bin ein fauler Ehemann, ein fauler Vater und ein fauler Leiter. So, aber mein Blick ist auf Fleiß gerichtet und das bringt mir große Hoffnung, so, dass meine Frau mich nicht ganz so, naja, nicht ganz wegschmeißt. Naja, ist egal. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Okay, und dann in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, genau, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und die, die die Gabe haben, barmherzig zu sein in der Gemeinde, so, das sind halt die immer ein gutes Wort haben. Das sind die immer gucken, wo Not am Mann ist. Die ihre Augen immer auf die gerichtet haben, die gerade in Sorgen sind oder in Nöten. Und die sofort helfen, wenn sie die Mittel dazu haben. So. Das sind die, die einfach gucken, dass alles weitergeht. So. Und im Laufe der Zeit kann es passieren, dass man versucht, allen zu helfen und so. Man hat nun mal die Gaben, das ist dann wie ein Fluch, weil man es machen muss. So, und wenn man es nicht macht, dann fühlt man sich leer und man vertrocknet. So, aber dass man halt müde wird, so. Und dass man jedem helfen will und bei jedem da sein möchte und für jeden irgendwie Anteil und sich einbringen will, aber man ist einfach müde geworden und hat selbst jemanden mit dieser Gabe nötig. So. Und dann geht die Freudigkeit da flöten. Und dann ist es nur eine Last und eine Arbeit. Man hat diesen inneren Drang, helfen zu müssen, also macht man es. Man hat diesen inneren Drang zu sagen, ja klar, helfe ich dir beim Umzug. Obwohl man eigentlich überhaupt nicht die Mittel dazu hat. Rein vom körperlichen oder seelischen Zustand, von einem selber. So. Oder vom zeitlichen, was auch immer. So. Aber man hat diesen inneren Drang zu sagen, ja klar. So, das ist super wichtig. Aber wenn du es nicht mit dieser Freude tun kannst, dann musst du dich überwinden und sagen, nein, erst muss ich im Klaren kommen mit mir. Erst muss ich was haben, um zu geben. Ansonsten bin ich bald total tot. So, geh zu Gott und lass dich auftanken. Und geh zu Menschen, die die gleiche Gabe haben, und lass dich beschenken. Meistens sind die, die die Gabe haben zu geben, die stolzesten Menschen. Einfach nur, das merkst du dann in dem Moment, wo du sie beschenken sollst. Weil meistens haben die Leute, die die Gabe zu geben haben, das Problem, dass sie nichts annehmen wollen. So, und nichts annehmen können. Das ist ein klares Zeichen für Stolz. So, aber, weißt du, wenn du die Dinge, die Gott dir gegeben hast, wenn du die tust im Blick auf ihn und im Blick für die Gemeinde, und das soll es eigentlich nur sagen. So, dann mach das. Praktiziere das, was Gott lehrt. Und gib das, was Gott dir gibt, den anderen. Lass allen teilhaftig werden, was du glaubst und denkst, wie du bist. Lass jeden deine Farbe sehen. So, bring dich ein in die Gemeinde und steh dazu. So, es ist wichtig, dass der Leiter sagt, das und das und das nicht. Aber ein Leiter, der farbenblind ist, nützt niemanden. Von daher bin ich sicher, dass Gott auch in jeder Gemeinde Leute hat, die diese Gabe der Ermahnung haben und auch ihren Leiter erzählen, hey, das ist eine gute Farbe und die ist wichtig. So, bring dich ein in jeden Bereich zum und schätze diesen ganzen Wald. Ich habe mal jemanden sagen hören, dass man nur Jesus braucht und niemanden sonst. So, und dass man in der, also in Bezug auf Gemeinde, Mitglieder, nee, Diener, ne? Als Mitarbeiterteam, was weiß ich, so halt jeder, der sich einbringt und praktiziert. So. Und dass man da jeden ersetzen kann und der nicht wichtig ist oder die. Ich habe es gehört und ich hatte da schon Missmut. So. Und ich habe weiter darüber nachgedacht und ich weiß ganz genau, dass es einfach falsch ist. Weil Gott hat jeden in die Gemeinde gebracht, damit er sich voll einbringt. Weil wir brauchen einander. Und das ist eine super wichtige Lehre und dass wir uns das hier heute auch sagen. Wir brauchen einander und wir müssen einander Acht geben und achten. So, klar sind wir abhängig vom Kopf. So, aber ohne das Herz würde der Rest des Körpers kein Blut kriegen. Ohne die Lunge, so käme nie Sauerstoff irgendwie in diesen Leib rein. So und so weiter. Weißt du, ohne diese Hand käme kein Essen mehr im Mund. So, es ist einfach, wir haben eine Verantwortung füreinander bekommen als Gemeinde. So, und wir haben nicht nur eine Verantwortung füreinander, sondern wenn einer von uns aussetzt, dann setzen alle aus. So, natürlich laufen Gemeinden nur mit 3 Leuten manchmal. So, und bei der Rest sich nur um sich selber, dreht, so, und sie der Welt gleichförmig sind und deswegen nicht Heiligkeit in ihrem Leben haben und keine Kraft. So, aber dann gießt Gott alle Gaben, die eine Gemeinde braucht, um zu wachsen, so in diese 3 Leute aus. Aber dann passiert doch nicht sehr viel. So, weil ein Mensch bleibt ein Mensch. Aber wenigstens bleibt der Leib lebendig. So, weißt du, wenn du dich einbringst und wenn jedes Glied sich einbringt, dann hat niemand so viel zu tun. Und dann kann jeder die Gabe, die er bekommen hat, voll ausreizen und auskosten. So, und dann erleben wir einen Segen und eine Erweckung. Aber dass das alles funktioniert in der Gemeinde jetzt und dann als Leib, da sind Leiter nötig, die das wissen und Leiter nötig, die das fördern und Leiter nötig, die ihr Leben in die Gemeinde bringen. So, und die sich wie Jesus damals in seine 12 Apostel investiert hat, so, beziehungsweise waren es 500, in die er sich investiert hat, so, das lesen wir dann nach der Auferstehung, wo er dann zu den 500 nochmal quatscht, so, aber da waren viel mehr Leute immer um ihn drum rum, aber 500 waren es dann anscheinend nur, die es wirklich ernst meinten. So, und darunter waren 12 Apostel, die er nochmal besonders gelehrt hat und sich eingebracht hat in den 3 Jahren, wo er hier gedient hat. Und darunter waren nochmal 3, wo er sich nochmal ganz speziell eingebracht hat und die zu bestimmten Plätzen mit reingenommen hat, zu diesen Kranken mit von den Mädchen oder mit auf dem Berg, wo sich da Mose und Elia, glaube ich, so offenbart haben und so weiter, ne? So, weißt du, wenn ein Leiter seine Funktion nicht ausübt, dann funktioniert der Rest überhaupt nicht. So, wenn du ein Pastor bist, ein Hirte, so, dann ist es deine Aufgabe, dein Leben und deine Herde reinzustecken. So, wenn du das vernachlässigst und diesen Glauben hast, dass jeder sein Leben selbst leben muss und Gott jedem Einzelnen schon leiten wird, so, dann wird deine Gemeinde keine Gemeinde werden. Niemals. So. Von daher ist jeder Dienst wichtig. Ist jeder Diener wichtig. Aber alles setzt ein Leben voraus, das ein Gottesdienst ist. Das ein Opfer ist für Gott. Das sagt nicht ich, sondern die anderen. So, nächste Woche gucken wir uns diese Liebe an, so, diesen Sinn des Lebens jetzt. So, Und das hier war sozusagen die Einleitung für die Predigt nächste Woche. So, von daher freue ich schon auf diesen Schlusssatz übernächste Woche. Aber ja, ich möchte noch mehr Worte machen, aber halt beten. Vater, ich weiß und ich sehe, dass mein Leben oft einfach nicht nach dir aussieht, sondern ja, nach dem, was ich jetzt sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ich sehe auch und höre viele Gedanken in meinem Kopf, die nicht von dir kommen, sondern die das moderne Denken der Zeit sind. Und oh, bitte bewahr uns davor, dass wir dein Wort verlassen. Vater, ich will hören, was du zu sagen hast. Ich will deine Gedanken hören, so dass mein Leben geheiligt wird und dass meine Sinne verändert werden und dass ich erkenne, was gut ist und was schlecht ist, was wichtig ist und worauf es ankommt und was unwichtig ist, was Zeit, Kraft, Verschwendung wäre. Und ich bitte dich einfach, dass du ja nicht zulässt, dass wir arm werden und schwach und krank und Gliedmaßen einbüßen müssen. Ich bitte dich, dass du ja, dass du uns stärkst und verbindest, dass du jeden Einzelnen lehrst, aber auch die vorstehen, die Fähigkeiten gibst zu leiten und zu lernen, dass du mir die Fähigkeiten gibst zu leiten, ja, und zusammenzuhalten und zusammenzuführen, mich zu investieren mit meinem Leben, mit allem, was du mir gegeben hast, meine Familie, ja, und die Menschen, die du mir anvertraust und anvertrauen wirst. Ich möchte nicht nachlässig sein, sondern will lernen, das zu tun und zu leben, was du sagst und mir gesagt hast. Ich möchte zu dir gehören, ja. Und du bist ein wunderschönes Haupt. Und ich danke dir und preise dich für deine Vielfalt, die du geschaffen hast. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch nur in Natur, in allem, Herrn. Du bist ein Gott der Vielfalt. Und du liebst es einfach, alles so anders und unterschiedlich zu machen. Es gibt nie genug, was man nicht entdecken kann. Du bist wunderbar. Und ich danke dir, dass ich dich erleben darf und dich hören darf. So, halt uns fest und führ uns zu dir, Herr. Ich danke dir. Amen.